Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM, die erste im Jahr 2009 und wir sind mittendrin. Titel der heutigen Sendung ist das Klimarätsel und mein Telefongast ist Dr. Ludwig Hoffmann. Heute gibt es natürlich wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Interview heute beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, Achtung, geänderte URL, cropfm.at und dann oben auf Cropcom klicken. Sehe diesen Chat hier ein und gebe die Fragen sehr gerne weiter. Zu dieser Sendung gibt es noch immer den Newsletter, der alle zwei Wochen verschickt wird. Darauf anmelden kann man sich auch auf der Startseite, findet man den Link gleich unter der News-Sektion zum Beispiel. Die News-Sektion nämlich, in der auch alle News verlinkt sind, die ich hier so vorlesen werde. Man kann mir gerne mailen, cropfm@mur.at. Da gab es in den vergangenen Wochen ein bisschen Probleme, aber das sollte jetzt alles wieder hinhauen. GMX-Mails sind halt leider nach wie vor problematisch. Es gibt einen Podcast und ein Archiv dieser Sendung mit allen, fast allen bisherigen Sendungen und natürlich ein Hörerinnenforum, in dem also immer wieder spannende Diskussionen rund um Themen oder auch sonstige Dinge, die so bewegen, abgehen. Ebenfalls neu ein Spenden-Button. Also wer also möchte, kann die Gelegenheit hier ergreifen. Einige haben das schon getan, nämlich CropFM durch eine kleine Spende zu unterstützen. Andere Unterstützungsmöglichkeiten sind natürlich, sich an diesem ganzen Ding hier zu beteiligen. So funktioniert es eigentlich nur. Lustig finde ich, dass mir ein Hörer hat, also es haben auch schon einige wahrgenommen und ganz einen herzlichen Dank an diejenigen. Einer hat mir 20,12 € gespendet, das finde ich sehr nett, aber auch die höchste Spende bis jetzt. Und ja, die Hoffnung ist einfach, dass ich die Kosten des Website-Hostings, das jetzt ganz professionell von Fetznetz und Gerd Brandner abgewickelt wird, dass das also zumindest reinkommt. Schaut bislang eigentlich nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also nochmal ein großes Danke an die bisherigen Spender. Und ansonsten, CropFM bleibt natürlich weiterhin gratis, aber hoffentlich nicht umsonst. Am Stream in der Qualität hat sich hoffentlich auch was gebessert. Vielleicht, wenn mir jemand Feedback geben möchte. Es gibt immer wieder Verzerrungen. Mal sehen. Und die Jänner-Ausgabe des Online-Webmagazins Mysticum ist online. Diesmal im Jänner mit Artikeln zum Irrtum Eiszeitkunst, zu Veränderungen, Reconnection und vieles andere mehr. Ebenfalls verlinkt, wie immer, als sehr schön gestaltetes PDF, das Webmagazin Mysticum. Partner-Website von Crop FM ist nimmer müde. Obskuristan berichtet über parallele Dimensionen, jetzt schon zum zweiten Mal. Und Dr. Nachtschwamm schreibt da, Bernhard Reicher, Mythologe und Medium, übrigens glaube ich auch gerade im Chat, hat mir vor kurzem von einem persönlichen Erlebnis erzählt, welches mir gewaltige Gänsehaut verursacht hat. Auf meine Bitte hin hat Bernhard seine Geschichte nochmals recherchiert und in schriftliche Form gebracht. Und das Ergebnis ist jetzt auf Obskuristan nachzulesen. Und natürlich gibt es auch einige Sendungen mit Bernhard online zum Nachhören, in dem ähnlich Gänsehaut provozierendes berichtet wird. Verzerrungsfrei, schreibt Kami. Wunderbar, also anscheinend hat sich das Problem gelöst. Der Stream ist nun unverzerrt. NASA, Red Hot Planet is not a dead planet. Oh, hört, also ein langes Mysterium schlägt ein neues Kapitel auf. The first definitive detection of methane in the atmosphere of Mars indicates the planet is still alive, in either a biological or geological sense. According to a team of NASA and university scientists, methane is quickly destroyed in the Martian atmosphere in a variety of ways. So our discovery of substantial plumes of methane in the northern hemisphere of Mars in 2003 indicates some ongoing process is releasing the gas. Und der aufmerksame Hörer hat sicher bemerkt, 2003 hat man diese Messungen schon gemacht. Nun ausgiebig darüber gebrütet, nachdem schon viele Wissenschaftler wie Dr. von Misano auf und abgesprungen sind und Linda Hau berichtet hat. Und nun Methan am Gas tatsächlich nachgewiesen. Ob es jetzt biologischen Ursprungs ist, noch nicht, aber warten wir halt. Einen Free Energy Home Generator hat man in Australien vorgestellt. Ich bin versucht zu sagen, wieder einmal. Eine nette kleine Maschine, die angeblich täglich 20 Kilowatt Energie erzeugt. Bin also sehr gespannt, ob die auf den Markt kommt. Andere Ansätze, die vielversprechend klangen, gab es zum Beispiel mal so eine irische Firma und viele, viele andere, sind ja wieder verschwunden. Und auch zu diesem Thema gibt es einige Sendungen online. Ja, und die Verzerrungen sind zwar verschwunden, aber offenbar ist es jetzt zu leise. Ich kann nicht laut, es tut mir leid, denn sonst verzerrt es wieder, nämlich diesmal am Pult. Also sorry. Einfach ein bisschen lauter drehen. Auf der Aufnahme wird es dann wieder normal laut sein. Exo News, auch eine sehr interessante Website, berichtet über den Vatikan, der zur Suche nach Außerirdischen tagt. Der Vatikan befasst sich zum internationalen Jahr der Astronomie auch mit der Suche nach außerirdischen Lebewesen. Die Päpstliche Wissenschaftsakademie veranstaltet im November eine Studienwoche über Astrobiologie. Diese Disziplin, die Lebensbedingungen im Universum untersucht, war bereits 2005 Thema einer internationalen Sommerakademie der päpstlichen Sternwarte in Castel Gandolfo. Und weiters ein weiterer Artikel auf Exo News, der besonderer Erwähnung wert ist, nehme ich an, finde ich, neben vielen anderen Artikeln, also Exo News, fast täglich neue spannende Dinge aus dem Bereich der Exopolitik, Exobiologie, was auch immer. Dieser da, Ende der Geheimhaltung durch Obamas neuen CIA-Direktor, zielt eben in die Richtung, dass vielleicht 2009 da was weitergeht. So ist zu lesen. Bezeichnenderweise liegt Panetta, das ist also dieser neue Mann, des CIA, an der Spitze des CIA. Also dieser Panetta liegt auf einer Linie mit John Podesta, von dem wir schon ausgiebig berichtet haben, der während der Clinton-Administration auch der Stellvertreter Panettas war. Danach wurde Podesta selbst Clintons Stabschef im Weißen Haus, 1998 bis 2001. Podesta leitete aktuell Obamas Übergangsteam. Die Wahl Panettas als neuer CIA-Direktor spiegelt Podestas Einfluss wider. Ja, wir werden es ja sehen. Im April soll es nach Meinung Banker heiß werden auf diesem Gebiet. Ja, hätte es schon öfter sollen. Und wenn jemand das Ganze schon über 10 Jahre verfolgt, dann hat er auch schon mehrere solche Phasen durchgemacht. Aber möglich. Zeit wäre es auf jeden Fall, würde ich sagen. Meine Einstellung zu diesem Thema, das wir heute behandeln, nämlich das Klimarätsel, wie ich es inzwischen nenne, hat sich ziemlich geändert. Also in der ersten Sendung war ich noch recht überzeugt von der, ich sag mal, offiziellen Theorie. Inzwischen, nach zahlreichen Mails und sonstigen Dingen, die ich so gelesen und gehört habe, bin ich mir da irgendwie nicht mehr so sicher. Unter anderem solche Zitate wie dieses haben mich aufhorchen lassen. Das ist zum Beispiel ein Zitat eines Professors, der Vertreter der Treibhausthese ist, aus dem Buch Die lukrativen Lügen der Wissenschaft von Johannes Jürgenson. Und der Mann sagt, Wissenschaftler wie ich brauchen breite Unterstützung, um die Fantasie der Bevölkerung anzuregen und zu beeinflussen. Das bedeutet natürlich, dass man viel Presse bekommen muss. Wir müssen daher Szenarien entwickeln, die Angst machen, drastische Behauptungen aufstellen, vereinfachen und unsere eigenen Zweifel möglichst nicht erwähnen. Jeder von uns muss selbst entscheiden, was das rechte Maß ist zwischen Erfolg und Ehrlichkeit. Mein Gast hat sich diesbezüglich entschieden. Dr. Ludwig Hoffmann, und ja, ob er sich richtig entschieden hat, wird die Geschichte zeigen oder die Zukunft zeigen. Jedenfalls, er ist heute bei mir zu Gast live und wir werden ja über diese ganze Geschichte reden und er wird uns seinen Standpunkt näher bringen können. Ja, hier geht es also gleich weiter mit dem Klimarätsel und Dr. Ludwig Hoffmann. Ludwig Hoffmann ist geboren am 19.06.1937 in Mannheim, Studium an der Johann Goethe Universität in Frankfurt, Physik und Meteorologie, Abschluss als Diplom-Meteorologe. Promotion im Januar 1980 an der Universität Hamburg zum Doktor der Naturwissenschaften mit dem Thema Möglichkeiten einer Klimaklassifikation mit Hilfe zweimaliger Anwendung der Faktorenanalyse. Sein beruflicher Werdegang ist auch sehr interessant. Hier ist ein Auszug seiner wichtigsten Stationen. Vom Oktober 72 bis April 85 Meteorologe beim Seewetteramt des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg, Leiter der Datenverarbeitung, Leiter der Überseeklimatologie. Vom Mai 85 bis September 94 Abteilungsleiter für Klimatologie im Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Und seit Oktober 1994 ist er Beamter im Ruhestand, aber kein bisschen leise. Guten Abend, Herr Hoffmann.
Guten Abend, Herr Alupay.
Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Können Sie mich gut verstehen?
Ich kann Sie gut verstehen,
ja. Das ist wunderbar, wie Sie auch. Ja, ich meine, die erste Frage, die man sich eigentlich stellt, wenn man sich diesem Thema nähert, vor allem aus einer kritischen Perspektive, ist ja eigentlich, wird es denn nun wärmer oder nicht? Langfristig nämlich.
Muss nicht gejammert werden.
Na, wird es wärmer? Die Frage ist...
Ob es wärmer wird oder nicht wärmer wird, das wissen wir nicht, weder Sie, ich noch alle anderen Wissenschaftler.
Okay, jetzt wird es aber doch sehr stark behauptet und es wird ja auch Politik in diese Richtung gemacht.
Richtig. Ja. Das ist aber eine Glaubensfrage.
Ja, was war denn eigentlich, was ist denn Ihre Laufbahn als Klimatologe, als Wetterforscher, Klimaforscher, wenn man so will, passiert, dass Sie von diesem Konsens abgewichen sind?
Ich war noch nie einer Meinung mit all den Leuten, die behauptet haben, Klima kann man vorher berechnen und es wird wärmer. Ich darf mal sagen, in den 70er Jahren haben die Professoren alle noch von der Eiszeit gesprochen, haben alle Daten dahin interpretiert, dass es zukünftig kälter und kälter wird. Und ab 85 hat dann die Physik und auch die Meteorologen angefangen zu sagen, wir haben eine Klimaänderung, wobei keiner genau wusste, was eigentlich Klima ist. Auf einer Konferenz, als die Physiker nach vorne geprescht sind, hat man gesagt, ja, das zunehmende CO2 wird das Klima ändern. Keiner der anwesenden Professoren hat gesagt, entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, wo war eigentlich das berühmte CO2, als im 11. und 12. Jahrhundert es in Mitteleuropa so warm war, dass unsere Raubritter auch ohne Fensterscheiben auf ihren Burgen sitzen konnten.
Ja, gute Frage. Wo war es?
Und es hat auch keiner gefragt, sondern man hat es einfach zur Kenntnis genommen und daraufhin begann der Glaube. Es wurde gesagt, das Klima ändert sich, wobei Klima sich wohl ändert, aber nur rückwärtig und nicht nach vorne. Klima ist der völlig abstrakte, das sagen wir mal, Begriff, den die Meteorologen mal eingeführt haben, als sie gesagt haben, wir werden jetzt mal unser Datenmaterial, das wir ständig messen, also Temperatur, Niederschlag, Wind und so weiter und so fort, mal ordnen. Und ordnen hieß bei den Meteorologen, meinen Vorvorgängern, man fängt an zu mitteln. Und Sie wissen, ein Mittel ist ein wunderschöner Wert. Ich darf es mal illustrieren, wenn Sie mit einem Bein auf der heißen Herdplatte stehen und mit dem anderen Bein in einem eisgekühlten Eimer, sind Sie im Mittel gut untergebracht.
Ja, aber dennoch verbrennt man sich den einen Fuß.
Richtig. Und deswegen war also die Mittelei, die man in der Klimatologie, die immer rückwärts geht, ja, nie vorwärts, sondern die Daten von gestern und so weiter aufbereitet, hat man sich mit der Mittelei überhaupt keinen Gefallen getan. Meine klimatologischen Vorgänger haben immer gesagt, wir mitteln. Gut, man muss mitteln. Fangen wir mit der Temperatur mal an. Die Temperatur wird ja heute mit Klima gleichgesetzt, wobei Klima nicht Temperatur ist. Fangen wir mit der Temperatur einmal an und sagen Folgendes. Ich messe die Temperatur dreimal am Tage. Morgens um 7, mittags um 14 Uhr, abends um 21 Uhr. Das hat man international mal vereinbart und hat gesagt, damit können wir in etwa die Temperatur eines Tages erfassen. Ist etwa korrekt. Morgens ist es am kältesten, mittags am wärmsten und abends hat die Temperatur noch so eine genüssliche Größe, um dann in die Nacht überzugehen. Und da diese drei Werte ein bisschen viel waren, hat man angefangen, hat gesagt, wir machen da mal raus einen Tagesmittelwert. Sie merken, das Wort Mittel kommt schon ins Gespräch. Und da haben die Deutschen gesagt, das machen wir ganz einfach. Wir nehmen den 7-Uhr-Wert, den 14-Uhr-Wert und zweimal den 21-Uhr-Wert und teilen durch 4. Und das ist die Tagesmitteltemperatur. Die französischen Kollegen haben gesagt, wir machen da nicht mit, wir nehmen das Minimum und das Maximum und teilen es durch 2. Und mit beiden Mittelwerten kann man also leben, sie sind aber beide schon falsch. Oder richtig, je nachdem, wo man hin will. Zunächst habe ich mal Tagesmittelwerte, die eigentlich über den Tagesablauf überhaupt nichts sagen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Maximum morgen, Entschuldigung, ein Maximum nachmittags von, sagen wir mal, 10 Grad und ein Minimum morgens von 5 Grad, dann haben Sie zusammen 15 Grad, eine Tagesmitteltemperatur von 7,5 Grad. Aha, sagen Sie, es hat sich so mäßig erwärmt. Nehmen wir mal an, Sie haben morgens 0 Grad und dann hat die Sonne kräftig hineingescheint in das Ganze und Sie haben jetzt plötzlich nachmittags 15 Grad, dann haben Sie auch 7,5 Grad Mittelwert. Aber ein ganz anderes Wetter. Morgen sind Sie mit einem Mantel übergegangen, aus dem Haus gegangen und bei 5 Grad haben Sie den Mantel offen gelassen. Also Sie sehen, Sie haben mit dem Tagesmittelwert schon die gesamte Information, die eigentlich in dem Tag drinsteckt, erschlagen. Aber als Meteorologe hat man dann gesagt, also gut, wir können nicht die ganzen Daten mitschleppen, nehmen wir den Tagesmittelwert. Und dann kam man auf die glorreiche Idee, man hat plötzlich über die Zeit gemittelt. Man hat also Monatsmittelwerte gerechnet und nach den Monatsmittelvorlagen Jahresmittelwerte und dann hat man gesagt, jetzt rechnen wir 30 Jahresmittelwerte. Information 0. Und diese 30 Jahre Mittelswerte, die haben sie sich mal geeinigt auf einer Konferenz und haben nämlich gesagt, wir wollen einfach mal von 1901 bis 1903 sogenannte Klimanormalwerte berechnen, was immer es auch sein mag. Man hat es getan. Man hatte also plötzlich einen für die Temperatur einer Station einen 30-jährigen Normalwert. Das ist doch wunderbar. Normal ist immer wunderbar. Dann konnte man immer sagen, wie es in Hamburg, wenn ich den Normalwert nehme, es ist zu warm oder zu kalt, erreichen tue ich ihn ja sowieso nicht. Ich liege in 99,9% entweder drüber oder drunter.
Was hat man sich denn jetzt eigentlich erhofft durch das Einführen dieser Mittelwerte?
Man hat erhofft, etwas über das sogenannte Klima zu erfahren. Man hat erhofft und hat gesagt, wir hoffen jetzt, dass wir mit diesem Klimanormalwert aus 30 Jahren, da haben wir ja ganz viele Änderungen, mal warm, mal kalt drin, jetzt haben wir einen Bezugswert für alles. Amen. Und dann waren sie leichtsinnig und haben gesagt, und haben plötzlich den Mittelwert auch von 1931 bis 1960 zusammengemittelt. Braucht man immer nur zu addieren und zu teilen, das ist ja gar nicht so tragisch. Und war entsetzt, dass diese Werte zum Beispiel für eine Station nicht die gleichen waren. Jetzt hat man da gestanden und hat gesagt, ja, was ist das denn? Man hat also nicht vernünftigerweise weitergedacht, wie es normalerweise jeder Physiker und wissenschaftlich ausgebildete Mensch tun würde. Das ist ganz einfach. Die Warm- und Kaltperioden, die ich da zusammen gemischt habe, waren etwas anders. Nein, nein, man hat gesagt, jetzt ist eine Störung eingetreten. Sehen Sie, und jetzt sind wir beim richtigen Wort.
Das heißt, was hat man da festgestellt? Wenn man, als man diese 30-Jahres-Mittelwerte verglich, hat man eine Erwärmung festgestellt? Oder?
Nein, da hat man festgestellt, sie sind anders.
Inwiefern anders?
Und Abkühlung ist noch gar nicht gefallen. Sie waren nur anders, sie waren etwas anders.
Was heißt anders?
Ich meine, die waren etwas höher oder etwas niedriger.
Okay.
Wenn man zum Beispiel Hamburg oder München nimmt die Stationen, dann nimmt man die und dann sagt man, also Hamburg hatte in dem ersten Normalwert, das war der von 1901 bis 1930, ich sag mal jetzt eine Zahl, im Januar eine Mitteltemperatur Hamburg von 5 Grad und in der neuen Periode von 31 bis 60, eine von 5,5. Aha, hat man gesagt, es ist wärmer geworden oder kälter oder irgendwie wärmer. In München ist es vielleicht kälter geworden. Also die Normalperiode von die Werte aus der Normalwertdiode von 1901 bis 1930 und die Werte von 1931 bis 60 stimmten nicht überein. Das hat man nicht einfach so hingenommen und hat gesagt, da muss man mal gucken, was war eigentlich mit dem Datenmaterial, was habe ich da eigentlich gehabt, was waren mit den wahren Temperaturen. Nein, nein, man hat schlicht und ergreifend gesagt, es muss irgendeine Störung stattgefunden haben.
Also ich meine, da kommt auch immer, dass Sie sagen, was war mit den realen Temperaturen? Sie sagen auch, also die Information geht verloren. Sie geht deshalb verloren, weil da eben bei diesen Messwerten keine Gauss-Verteilung vorliegt. Das ist ein Begriff, der immer wieder ins Spiel kommt. Können Sie wenige was darunter vorstellen? Aber wäre es eine Gauss-Verteilung, dann könnte man quasi die Messwerte wieder rekonstruieren, weil es dieser Gauss-Kurve folgen würde, statistisch gesehen. Aber da es eben nicht so ist, da es Wetter ist und chaotisch, kann man das nicht. Und somit, sagen Sie, geht die Information verloren.
Richtig.
Und jetzt sagen Sie, also diese beiden Messwerte, also was war es nochmal, 1930 bis 60?
1901 bis 30 und dann ja. 1931 bis 60, jeweils 30 Jahre.
Die zeigten also einen unterschiedlichen Durchschnittswert und da ist man dann in Panik verfallen, oder wie?
Ja, da hat man gesagt, um Gottes Willen, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Man hat nicht gesagt, ich untersuche mal die Datenkollektive.
Ja.
Ich untersuche mal die Temperatur, wie war sie eigentlich? Wie war die denn im Januar 1901 und wie war sie im Januar 1930? Man guckt sich mal die Werte an.
Und was glauben Sie, war die Ursache für diese Störung?
Das ist unser Wetter. Unser Wetter ist immer etwas anders. Und ich kann nicht einfach über 30 Jahre mitteln und dann hoffen, dass der Mittelwert konstant bleibt.
Ja. Ich meine, die Frage ist halt schon auch, wir fangen dann bei 1901 bis 1960, die Technik hat sich da extrem entwickelt, also es ging von den ersten Autos bis zu den ersten Raumschiffen, hat sich da nicht auch die Messtechnik entwickelt?
Nein, die Messtechnick war zunächst einmal das Quecksilberthermometer, auch bis 1960 und erst nach 1960 hat man dann angefangen, elektronische Messgeräte einzuführen.
Und diese, also Messtechnik und Messmethodik waren über diesen gesamten Zeitraum aber schon konstant?
Immer
also,
konstant.
Also wäre kein Quell einer Störung?
Nein, der Quell der Störung war ein ganz anderer. Zum Beispiel, man hat in einer Stadt oder gesagt, wir messen jetzt, ich sage, nehmen wir mal Hamburg. Ich messe in Hamburg die Temperatur, dann kann ich in Hamburg die Temperatur ja in der Innenstadt messen oder am Rande. Und dann haben die Meteorologen gesagt, gut, wir versuchen eine Station zu finden, die am Rande der Stadt liegt. Dann haben wir nicht das Problem, dass uns die Häuser, die ja tagsüber wärmer werden, als die Umgebung unsere Temperatur verfälscht. Dann haben sich das hat man bei allen möglichen Stationen und Städten und Ländern und Dörfern gemacht. Und dann haben sich diese Gemeinwesen ausgedehnt. Und plötzlich waren die Messstationen umgeben von Häusern. Und damit hat sich automatisch die Temperatur erhöht. Denn wenn ich in Hamburg in der Innenstadt die Temperatur messe und in Hamburg an einer Rand, Zone, die Temperaturmesser habe ich von vornherein schon Unterschiede. Die darf ich gar nicht zusammenfassen, die beiden Temperaturen. Ich kann auch keinen Mittelwert aus Hamburg bilden, indem ich die eine Station und die andere Station nehme. Im Laufe der Zeit von 1901, da haben Sie völlig recht, da hat sich die Umgebung der Stationen stark verändert, meistens durch Bebauung. Dann hat man in seiner Verzweiflung die Station verlegt. Damit hat man schon die nächste Sünde begangen, denn die Station, die vorher war und die Station, die etwas weiter weg war, haben nicht die gleichen Temperaturen.
Okay.
So, ja? Jetzt sind wir dort, wo sie hin wollten. Es hat sich also nicht die Messtechnik geändert, es hat sich die Umgebung um die Messstation geändert. Und als man nachher die elektronischen Geräte eingeführt hat und ist dann abgewichen von der berühmten Klimabeobachtungszeit 7, 14, 21 Uhr und hat gesagt, wir messen jetzt alle Stunde immer einen Wert und addieren dann 24 Stunden und teilen durch 24, da haben wir einen viel besseren Tagesmittelwert, hat man plötzlich neue Werte gehabt. daraufhin hat man lange Untersuchungen gemacht, besonders beim Wetterdienst, und hat untersucht, wie ist denn die Umrechnung von einem Quecksilberthermometer, das ich ständig beobachtet habe, die letzten 60, 70 Jahre, zu einem elektronischen Thermometer, das ja wesentlich schneller messen kann. Da hat man dann Dämpfungen eingeführt an dem Gerät, damit man wieder in die Nähe der Quecksilber kam. Man hat also zwei Faktoren. Einmal die Änderung durch die Verlegung der Station, die Änderung durch das Einwachsen der Station und dann obendrauf, last not least, die Änderung zu elektronischen Messgeräten. Und mit all diesen Werten marschiert man durch die Gegend und vergleicht sie obendrein noch. Man sagt also, die Stadt Hamburg hat einen Mittelwert im Januar von, was weiß ich, 5 Grad und dann im Jahr 1901 im Januar 5 Grad und im Januar 1931 von 5,2 Grad. Und da hat sich was geändert, nämlich der Normalwert.
Okay. Und wie ging das dann weiter in den 70ern und 80ern? Und
ja, man hat also gesagt, jetzt müssen wir mal was Neues machen, und plötzlich haben sich die Herren Professores, die noch nie sich für Klima interessiert haben, Klima war etwas, naja, dass man so vom Tisch hob, naja, die Mittelwerte, was, das hat doch mit richtiger Wissenschaft gar nichts zu tun, wir haben Gleichungen und noch so schöne Sachen zu machen. Plötzlich hat sich der Wind gedreht und in den Mitte der 80er Jahre begannen namhafte Professoren, sich um Klima zu kümmern und sprachen vom Klima.
Davor war ja schon dieser Roger Revell, von dem ja auch Al Gore immer spricht. Also der hat ja schon in den 60er Jahren angefangen,
ja,
und hatte auch gleich seine Theorie parat, aber dazu später.
Jawohl, der hatte eine sehr schöne Theorie vom Avenarius übernommen.
Ja.
Also gut, man hat dann angefangen zu sagen, woher kommt das, und dann hat man plötzlich was eingeführt, aus dem Ärmel gezaubert, man hat das CO2 aus dem Ärmel gezaubert. Als ich war ja dazwischen aber immer noch in Hamburg und habe das also am Anfang kennengelernt, und auch von Hamburg aus habe ich natürlich Kontakte zu all den Professoren, und dann als ich den Professor Hasselmann da in seinen Reden immer gehört habe, er war sehr zurückhaltend, ein zurückhaltender Mann, hat er immer behauptet, ja, das CO2, das ist maßgebend für die Erwärmung, und deswegen muss man einmal rechnen, wie wird sich das Klima, wie war das Klima und wie wird es sich ändern? Nun bin ich ein sehr boshafter Mensch und habe gesagt, wir waren in Genf auf einer Sitzung und haben wurde groß erzählt, was sich alles ändert und wie grauenhaft das sein wird. Habe ich gesagt, Herr Professor, ich habe die Daten von 1900, wir hatten ja 60, ne, die neue Periode läuft von 60 bis 90, ich gebe Ihnen die Daten von 31 bis 60, die Klimadaten, und Sie rechnen mit Hilfe Ihrer Modelle das Klima für 1980 voraus oder für 90, 90 liegt ja noch vor uns. Und da hat er mich schweigend angeguckt und hat nach einiger Zeit zu mir gesagt, Herr Hoffmann, das ist eine sehr unfaire Frage. Und da habe ich gesagt, Herr Professor, das war keine Frage. Naja, gut, das hätte ich nicht so sagen sollen. Ich habe also gemerkt, man fängt an, stellt eine Theorie in den Raum. Und das ist richtig, das machen Wissenschaftler immer. Die stellen immer eine Theorie zunächst mal in den Raum.
Ja, das ist ja gut so, wenn man so arbeitet.
Jetzt haben wir keinen Fortschritt.
Ja,
wenn wir das
klar
machen, haben wir keinen Fortschritt.
Ja.
Und dann muss die hinterfragt werden und immer wieder, und muss gemessen werden, wie sieht es eigentlich mit den Messungen aus. Und ich kann keine Theorie in den Raum stellen, ich kann das Klima für morgen vorhersagen. Da würde jeder Professor zu mir sagen, auch der Herr Krassel, Herr Hoffmann, wir sagen ja nicht das Klima vorher, wir sagen, dass die Weltmitteltemperatur, jetzt haben wir aber gemittelt, oje, oje, die Weltmitteltemperatur steigt. Aha, die Weltmitteltemperatur. Jetzt sind wir bei einem Begriff gelandet, der wurde damals eingeführt. Man hat also nicht nur über den Zeitraum gemittelt, die 30-jährigen Mittel, da hat man ja noch gar nichts gemacht mit der Region, man hat einfach die Stationen gelassen. Frage, ob man überhaupt 30-jährige Mittel für eine Station rechnen sollte. Nein, man hat jetzt gesagt, wir machen mal ein Weltklima, Weltmitteltemperatur. Und da kam der berühmte Avenarius dem zu Pass. Man hat nämlich gesagt, der Herr Avenarius hat auch schon 1896 bei seiner, der hat aber keine Klimatheorie gemacht, der hat eine Theorie gemacht über die Eiszeithypothese, da hat er so was wissen wollen. Und da hat er gesagt, die Weltmitteltemperatur ist 15 Grad, hat sie nie begründet. Und die hat man jetzt aus der Tasche gezogen, hat sich ins, ich nenne es immer, ins Labor begeben, hat eine ruhende Atmosphäre erfunden, hat einen Erdboden erfunden, sprach vom Strahlungsgleichgewicht, was die Sonne einstrahlt, muss auch der Erdboden wieder abgeben, sonst erwärmen wir uns, und hat dann seelenruhig die 15 Grad genommen. Und jetzt hat man gesagt, jetzt brauchen wir nur noch die Weltmitteltemperatur. Na ja, die Meteorologen messen doch, die haben so mehr als 10.000 Stationen und die messen Wunder vor sich hin. Dann nehmen wir 1.400, die Temperaturen davon von einem Jahr, addieren die und teilen die durch den Faktor, den man da hat, und sagt, jetzt haben wir die Weltmitteltemperatur. Dabei muss man beachten, die 1.400 Stationen, die man dazu verwendet, die liegen irgendwo, aber völlig ungleichmäßig. Die liegen nämlich über den Kontinenten ungleichmäßig verstreut. Sie liegen auch in der Höhe ungleichmäßig verstreut. Sie liegen sehr stark in den Industriegebieten, denn da misst man, und man misst nicht mitten in der Sahara. Da ist keiner, der da misst. Die machen da was anderes eventuell. Und man misst auch nur einmal auf der Antarktis. Und dann hat man alle die Stationen addiert und hat gesagt, das ist die Weltmitteltemperatur. Also Mittel ist schon immer herrlich, und was eine Weltmitteltemperatur ist, das habe ich noch nie gewusst. Als ich den Herrn Professor Schönwiese, der damit hausieren gegangen ist, gefragt habe, ja, Herr Professor, was ist eigentlich, ja, die haben wir gemessen, die gibt es. Aha, habe ich gesagt, wie messen Sie die denn? Und dann kam wieder die Theorie, und dann hat er gewusst, da sitzt der Hoffmann und der hat Ahnung von Statistik, denn der Professor Schönwiese, der hat immer sich mit Statistik beschäftigt. Ich habe einmal boshaft gesagt, man hätte dem Herrn Professor Schönwiese, als er noch ein junger Student war, kein Statistikbuch schenken dürfen. Das hätte ich nicht gesagt, das ist frech. Ich weiß es.
Sie haben öfter solche Dinge angemerkt, die da.
Ja, deswegen war ich schon. Und der Herr Professor Schönwiese hat also nach Möglichkeit es vermieden, mit mir über Statistik zu reden. Der hat nämlich genau gewusst, der Kerl versteht davon was und hat eine ganz andere Auffassung von Statistik als er. Aber der Herr Schönwiese hat also die Weltmitteltemperatur in aller Schönheit überall eingeführt und aufgeführt und hat gesagt, das ist es, das ist die einzig wahre Temperatur, die es gibt, und die kann man messen und die existiert, das ist ein physikalischer Wert. Denken Sie dran, was ich Ihnen vorhin sagte, als wir da auf dem, mit dem Wasser und dem sogenannten heißen Herdplatte waren. Da haben wir doch festgestellt, das ist kein Mittel. Und ein Mittel gibt es überhaupt nicht. Und eine Weltmitteltemperatur gibt es auch nicht. Und die Weltmitteltemperatur ist für jeden Normalbürger völlig unanschaulich. Das hat man übrigens auch sehr schnell gemerkt, als man mit der Weltmitteltemperatur durch die Gegend gezogen ist und hat gesagt, es wird immer wärmer. Da haben die Leute gesagt, naja, das wird schon so sein, und warum eigentlich auch? Und jetzt hat man sich, nachdem man also das CO2 so ganz kurz mal angerissen hat, gesagt, das macht unser Klima wärmer. Damit hatte man ja den Faktor, das brauchen wir ja alles nicht. Der Herr Schönwiese hat gesagt, jawohl, den menschlichen Störfaktor, den kann ich statistisch auch aus der Weltmitteltemperatur herausrechnen. Und dann hat man sich gesagt, jetzt muss ich ja irgendetwas viel Besseres bringen. Ich kann doch keinen Nachbarn, der hier wohnt, mit der Weltmitteltemperatur abends beim Bier weglocken. Sagt er, ja, ja, Sie haben recht, und dann gehen wir. Jetzt hat man angefangen zu erfinden. Man hat gesagt, das Eis schmilzt, und weil es Eis schmilzt, wird der Meerwasserspiegel steigen.
Ja, und tut es das nicht?
Nein, der Meerwasserspiegel steigt überhaupt nicht, denn wenn Sie jetzt mal richtig sich die Leute oder die Literatur lesen, die was mit Meerwasser zu tun haben, ja, zum Beispiel einen Mann aus, der heißt Nils Alexander, Alex, Nils Alex Mörner, der sich also mit Meerwasseranstiegen und mit all diesem beschäftigt hat. Und er hat gesagt, in den letzten 15 Jahren sehen wir keinen wirklichen Hinweis auf einen Anstieg oder gar einen beschleunigten Anstieg des Meerwassers. Er schwankt um Null. Auch an den berühmten Inseln, die gerade da unten irgendwo untergehen, weil sie überschwemmt werden.
Aber jetzt gibt es doch in der Arktis, war doch letztes Jahr, glaube ich, die Meldung, dass die Schifffahrtindustrie offenbar von der sogenannten Klimaerwärmung profitiert, weil dort ganz neue Schiffswege erschlossen werden, weil das Eis weniger wird.
Richtig, das hat man also den Leuten erzählt. Das darf ich Ihnen mal sagen, das ist die sogenannte Nordwest- und die Nordostpassage. Man kann also, wenn man von Grönland aus guckt, kann man eigentlich einmal nach Westen fahren, dann fährt man praktisch um den amerikanischen Kontinent herum und man kann, wenn man von Grönland nach der anderen, nach der rechten Seite guckt, dann kann man an der sibirischen Küste vorbeifahren. Ist hinzu. Nun hat man gesagt, ja, die sind ja offen. Und jetzt hat sich das Eis wird immer weniger Eis an der Arktis. Und deswegen wird es immer schlimmer und schlimmer und die Erwärmung kann man daran sehen. Zunächst einmal hat das arktische Eis die angenehme Eigenschaft, im Sommer weniger Fläche zu bedecken als im Winter. Im Sommer in der Höchststand ist also so, wenn man das arktische Eis nimmt, dann hat man mit dem arktischen Eis einen Höchststand etwa sagen wir mal, März, April. Da hat das arktische Eis Ende Februar, Anfang März eine Ausdehnung, eine Flächenausdehnung von 1300 mal 10.000 Quadratkilometer. Die Zahl ist unanschaulich. Also riesig. Alles ist mit Eis bedeckt. Und dann fängt das an, Eis langsam zu schmelzen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die Wetterlage ist und wie die Warmluft nach oben geschafft wird. Und die kommt dann runter so auf die Größenordnung von 600. Also von 1300 auf 600 mal 10.000 Quadratkilometer. Das heißt, es halbiert sich so etwa das Eis. Und es hat es immer gemacht. Es hat es auch schon früher gemacht. Denn früher sind schon immer die Walfischfänger in die Arktis gefahren. Und es sind eine ganze Menge Schiffe in die Arktis gefahren und dort auch verloren gegangen. Und wenn wir mal auf das zurückkommen, was jetzt wieder in diesem Jahr, ja, die neuen Schifffahrtswege, dann muss man sagen, es gibt also, wie gesagt, von mir die Nordwestpassage, so an der amerikanischen Küste entlang. Die ist ein bisschen kompliziert, da muss man um ein paar Inseln rumfahren und die ist auch manchmal sehr eng und manchmal, ja, von der Ausdehnung her. Und es gibt die sogenannte Nordostpassage, die geht an der sibirischen Nordküste entlang. Da liegen dann so ein paar Inseln davor, die Nordinseln und die nordsibirischen Inseln und noch so ein paar. Novaya Zemlya und so weiter. Und jetzt habe ich also, da das ja veröffentlicht wird, seit 2002 veröffentlicht das amerikanische Institut für arktische Forschungen die Satellitenaufnahmen vom Eis. Und da kann man also jeden Tag sich angucken, wie die Fläche ist. Dann habe ich gesagt, na also, das war doch grauenhaft. Das ist ja alles weg und man hat neue Schifffahrtswege. Am 1. August 2008, letztes Jahr, war weder die Nordwestpassage noch die Nordostpassage zu passieren. Die war nämlich zugefroren. Immer noch an einigen Stellen. Man wäre also mit seinem berühmten Schiff, mit dem man also so durch die Gegend fährt und sagt, jetzt habe ich eine neue Route, nicht durchgekommen. Ja, bis der 1. August, da gehen wir mal zum 10. August. Am 10. August waren beide Passagen immer noch zu. Es sei denn, man hätte in den russischen Eisbrecher genommen und da wäre man vielleicht mal durchgekommen. Der hätte das Eis einigermaßen aufgekriegt. Am 20. August, man höre und staune, war die Nordwestpassage offen. Da hätte man also mit einem Schiff durchfahren können, wobei man aufpassen musste, dass man nicht allzu dicht an die Eisränder kam, die immer noch da waren. Und die Nordostpassage, die waren immer noch zu. Da habe ich gesagt, das muss ja mal langsam Zeit werden, dass die aufgehen. Richtig. Am 25. August 2008 war die Nordwestpassage fast offen und die Nordostpassage auch fast offen. Fast heißt, es war immer noch eine Menge Eis, Treibeis da zu sehen. So. Und erst am 30. August waren beide Passagen offen. Und dann hat man gesagt, naja, das kann man ja immer durchfahren. Am 30. August waren die offen, die waren offen bis zum 27. September. Dann haben sie sich, am 29. September war die Nordwestpassage schon zu und die Nordostpassage ist am 7. Oktober zugegangen. Das heißt also, die waren gerade mal so ein Monat passierbar. Was aber nichts Ungewöhnliches ist, denn in den 40er Jahren war sie passierbar, da war es übrigens bei uns sehr kalt an der Obernetzung. Und auch die Nordwest- und die Nordostpassage sind schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts passiert worden. Und wenn wir jetzt gerade bei der Passagen sind, dann darf ich Ihnen mal was erzählen vom Herrn Fram, die vom Herrn Nansen. Sie wissen, Herr Nansen, ein norwegischer Forscher, der hat die Hypothese aufgestellt, man müsste eigentlich auch mit dem Schiff auf den Nordpol fahren können. Im Eis, nicht offenes Wasser. Und zwar ist er auf diesen Gedanken gekommen, weil er von einem Schiff, das war die Jeannette, die ist an den nordsibirischen Inseln in Eispressungen zerstört worden. Und die Leute haben sich in die Boote gerettet, über Wasser gerettet und so weiter. Die Boote nicht, die waren ja auf Eis. Und dann sind auch eine ganze Menge Holz ist dort verschwunden im Eis. Und der Herr Nansen, und zwar ist die Jeannette, untergegangen im Jahre 1879. Bei etwa 76 Grad nördlich. Ist also so hingefahren, muss man schon mal hören, man höre und staune, die ist dann aufgefahren, muss also schon die Schifffahrt offen gewesen sein. Diese schönen Passagen, die waren auch zum Teil offen. Und ist dort durch Eispressungen untergegangen. Und dann hat man in den Anfang der 90er Jahre plötzlich bei Spitzbergen, oberhalb von Spitzbergen, zwischen Spitzbergen und Grönland, Holz gefunden, das den Namen Jeannette trug. Das waren nämlich diese Beiboote, die mit untergegangen, also mit in dem Eis festgesessen haben. Und da hat Nansen gesagt, Moment mal, da muss das Holz ja im Eis von Nordsibirien, ganz weit drüben, von den nordsibirischen Inseln, hier irgendwie nach Grönland gekommen sein. Das Eis muss also driften. Na gut, nachdem er diese Idee hatte, dann hat er festgestellt, mein Gott, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Die Lena, die ihr Eis, ihre Baumstämme immer da oben ins Nordmeer schafft, da friert das Holz auch im Eis fest und die Eskimos haben da draußen zum Teil schon, die Bewohner von Grönland haben dieses Holz, das ihnen angespült worden ist, verwendet. Jetzt hat Nansen gesagt, das ist doch ganz einfach, einfach ist es nicht. Ich baue mir ein Schiff, das nicht wie andere Schiffe, Jeannette und wie sie alle hießen, durch Eispressungen kaputt geht, sondern ich lasse mich bewusst im Eis einfrieren. Der hat also die Fram gebaut, ein berühmtes Schiff, kann man heute noch besichtigen, und die wurde speziell konstruiert, dass die Eismassen, die an das Schiff rangehen, und Eis ist unerbittlich, das drückt das Schiff zusammen, würde auch ein Eisenschiff zusammendrücken, ja, aber dass es nicht das Schiff zusammendrücken konnte, sondern es hat sich immer hochgehoben. Es hat sich dann da oben drauf gesetzt und außerdem war der Rumpf innen drin so versteift, dass da nichts passieren konnte.
Kommen wir da zur Conclusio, weil es gibt noch so viel, über das wir reden wollen. Also,
ja, pass mal auf, jetzt kommt das ganze Ding. Der ist also mit seiner Fram losgefahren, Ende August 1893, ist die Nordostpassage gefahren, aber nicht bis rüber, sondern er ist dann an den neusibirischen Inseln nach Norden eingedreht. Und er ist am 25. September bis zum 78. Grad nördlicher Breite hochgekommen. So viel zu dem berühmten Eis, das jetzt alles schmilzt.
Das heißt also, auch das ist Ihrer Meinung nach eine aufgebauschte Meldung gewesen. Interessant finde ich, dass ist das nach wie vor so, dass es also offenbar keine brauchbaren Modelle zur Klimavorhersage gibt, Ihrer Meinung nach? Ich meine, ein sehr guter Test wäre ja meiner Meinung nach, wenn man Messwerte aus 30 bis 60 hernimmt und dann schaut, ob man 60 bis 90 damit vorhersagen hätte können.
Macht man nicht.
Gibt es solche Klimamodelle schon, die das
Nein,
schaffen?
Es gibt überhaupt keine. Es gibt keine Klimamodelle. Wenn Sie Klima vorhersagen wollen, müssen Sie Wetter vorhersagen, denn wir haben nichts anderes als Wetter.
Das heißt, Klima ist dann gemitteltes Wetter und naja,
wie schon. Ich habe der Begriff Klima wird einfach sträflicherweise verwendet, als würde ich was wissen über Klima. Klima ist eine Zusammenfassung über Daten, die ich gestern, vorgestern und ihre Uhrzeit gemessen habe.
Naja gut, okay, aber wenn man jetzt ein Modell hat zur Klimavorhersage, wenn man also weiß, wie Klima entsteht, dann wird Klima sehr wohl zu einem nach vorn gerichteten Begriff. Ne?
Richtig, aber nur über den Begriff Wetter, Herr Alubaydi. Dann muss ich endlich das Wetter einführen. Ja. Und muss sagen, ich habe jeden Tag Wetter und mein Klimamodell macht nichts anderes als die Wettergleichungen, die Gleichungen, die ich zur Wettervorhersage verwende und löse die Gleichungen sehr genau und sehr exakt und rechne mal für ein Jahr Wetter vorher.
Und dann käme man aufs Klima, aber kann man nicht auch Klimavorhersage ohne Wettervorhersage machen?
Nein, Klima ist kein physikalischer Begriff, den ich irgendwie vorhersagen kann. Was man ständig behauptet, ist die Erwärmung der Weltmitteltemperatur. Und die gibt es nicht. Es gibt keine Weltmitteltemperatur.
Na, es gibt ja einen fiktiven Wert, aber der ist halt offenbar nicht sehr aussagekräftig. Ne?
Überhaupt nicht. Ich habe einmal, als die Eiszeit noch anstand und man von Klima sprach, und zwar von Eiszeit, was jetzt auf uns zukommt, da hat man ja auch eine Vorhersage versucht zu machen, und gesagt, wie kalt jetzt was macht, da hat Professor Flohn zu mir gesagt, Herr Hoffmann, Sie haben doch die Daten der Beobachtungsstation Hohenpeißenberg. Der Hohenpeißenberg mit seinen Daten ist eine ganz große Ausnahme. Der liegt erstens auf einem Berg da im Bayerischen Vorland und zweitens, da ist nie gebaut worden drumherum. Man hat immer gemessen und zwar exakt von beamteten Leuten aus dem Wetterdienst. Die haben da immer gesessen und haben genau ihre Aufgabe durchgeführt, die sie sollen, wo Wetterbeobachtungen machen. Und da habe ich jetzt Klima, Tagesmittelwerte der Temperatur. Und habe gesagt, Herr Professor, dann wollen wir doch mal gucken, ob sich unser Klima von 1860, also nicht von 1901, sondern von 1860, weil ich die Daten davon hatte, die Temperatur, habe ich gesagt, das Klima, geändert hat. Und da habe ich nicht einfach Mittelwerte gerechnet, habe mir die angeguckt und habe gesagt, oh gut, das sieht ja doll aus, wie das rauf und runter geht, sondern ich bin zu dem Ursprung gegangen, Sie hatten das Wort für ihn gesagt, ich habe gesagt, ich habe Häufigkeitsverteilungen. Die Tagestemperatur ist nichts anderes als eine stochastische Variable, also eine Variable, die aus einer Grundgesamtheit Wetter stammt. Und ich habe einfach mal so eine Stichprobe gemacht. Also das Wort Stichprobe hat mir gefehlt. Eine Stichprobe. So. Und ich habe nicht die Mitteltemperatur genommen, sondern ich habe Häufigkeitsverteilungen genommen für den Monat Januar zum Beispiel. Ich habe gefragt, wie oft kommt welche Temperatur im Monat Januar 1860 vor? Und da haben sie 31 Werte und können also sagen, die kommt dreimal vor, die zweimal und die einmal. Da aber das ein bisschen wenig ist, habe ich also 5 Jahre zusammengenommen, den Januar und nur den Januar, und habe daraus Häufigkeitsverteilungen gemacht. Da hatte ich plötzlich 150 Werte und dann konnte ich sagen, also die Temperatur minus 10 Grad kommt so oft vor, die Temperatur minus 15 Grad kommt so oft vor und so weiter. Eine Häufigkeitsverteilung. Ja, wie oft ist die Größe eigentlich da? Und das habe ich für die jeden Monat gemacht. Ich habe nicht Jahres zusammengefasst, sondern für jeden Monat die Häufigkeit. Dann würde man fragen, warum machen Sie so einen Unsinn? Dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt nachweisen kann, dass die Häufigkeitsverteilung der Temperatur aus den Monaten 60 bis 61 bis 65 und die aus 66 bis 70 aus unterschiedlichen Kollektiven stammen, das heißt, es hat sich was geändert in unserem Wetter. Wenn ich das nachweisen kann, kann ich irgendwann sagen, Achtung, es hat sich in unserem Wetter irgendetwas Signifikantes geändert. Und wird jeder sagen, naja, ist logisch, 1860 war es saukalt in Europa und 1960 war es gar nicht so kalt. Und dann habe ich die Häufigkeitsverteilungen, jetzt kommt die Statistik, also bestimmten Proben unterzogen und habe entsetzt festgestellt, die Januare der 100 Jahre, die ich untersucht hatte, ich hatte also immer fünf Jahre zusammengefasst und hatte also 20 Kollektive, habe ich gefragt, sind die immer aus derselben Grundwahrscheinlichkeit? Und da hat sich herausgestellt, weder der Januar, der Februar, der März, die waren immer alle aus der gleichen Grundwahrscheinlichkeit. Da hat der Professor Flohn zu mir gesagt, Herr Hoffmann, aber es hat auch, wenn ich mir so das angucke, hat sich doch das Wetter immer mal ein bisschen geändert, war mal kalt und mal warm, habe ich gesagt, ja. Die einzigen Monate, die herausfallen, ist der Mai und der Oktober. Da war es nicht so, dass die die Häufigkeitsverteilung aus der gleichen Grundgesamtheit stammt. Und wenn Sie dann, was ich dann natürlich getan habe, jetzt mal in das Wetter einsteige, dann kann man feststellen, ein kalter Jahresmittelwert, wie man sie immer handelnderweise durch die Gegend trägt, die werden geprägt, das Jahr wird geprägt durch den Monat Mai, auch der April etwas, und September, Oktober. Das heißt, wenn der Mai kalt ist, ist der gesamte Jahresmittelwert kalt. Und wenn Sie sich mal angucken, jetzt komme ich wieder auf das, was Klimaauswirkungen, es gibt ja Klimaforschungsinstitute, die sich damit festzustellen, wie wirkt sich das Klima eigentlich aus. Und wenn man das zur Hand nimmt, dann kann man feststellen, warum sind eigentlich 1860, 61, 62 und so weiter so viele Leute aus höher gelegenen Gebieten ausgewandert oder abgewandert. Ganz klar, die haben im Mai ihre Saat noch nicht in den Boden bekommen, er war zu kalt, der Monat Mai. Und sie haben sie dann, was sie dann reinbekommen haben, im Juni, Juli, im September, Oktober nicht mehr herausbekommen. Dann sind die verwaisten Dörfer entstanden, die man in Österreich und auch im Bayerischen Wald und Bayern überall besichtigen kann.
Ja, aber das würde ja eher auf eine Abkühlung schließen lassen, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Ja, das war eine Abkühlung. Der Mai war eine Abkühlung und er hat dann anschließend, weil es wärmer geworden ist und die Mai-Monate wärmer waren, der Wollemonat, hat man feststellen können, konnte ich feststellen, aha, es wurde etwas wärmer, dann wurde es wieder kälter und das konnte man alles mit dem Mai machen. Mhm. Mit dem Mai einer einzigen Station, die sehr sauber war und keine anderen Defekte hat wie andere Stationen. Wichtig ist festzuhalten, dass unser Wetter im Januar in einem kalten Monat genauso ist wie in einem warmen, in einem kalten Jahr genauso ist wie in einem etwas wärmeren Jahr, wo dann die warmen Temperaturen im Mai plötzlich auftauchen. Der Januar und der Februar und der Dezember und auch der November, das sind Monate, die kümmern sich gar nicht drum. Da läuft es eben so ab. Und die ändern sich auch nicht. Es gibt warme Januar und es gibt kalte. Aber wenn der Mai anfängt, signifikant kälter zu werden, immer und immer kälter bleibt, dann habe ich plötzlich kältere Jahre. Jetzt spreche ich vom Klima. So. Und wenn ich mir jetzt Gedanken mache, wenn ich diese Untersuchung mal, ist nie veröffentlicht worden, ich habe dem Herrn Professor Flohn übergeben und mündlich vorgetragen. Und der Professor Flohn hat sie dann mal in einem Vortrag verwendet. Also veröffentlicht worden ist sie nicht, auch weder von mir noch vom Professor Flohn. Professor Flohn hat mich angeguckt und hat gesagt, Herr Hoffmann, Mittelwerte wären mir eigentlich lieber. Ich weiß es, es ist logisch, aber es ist nicht schlimm. Der Professor Flohn hat also über Eiszeiten referiert und gesprochen und hat das also auch mal einfließen lassen, dass das so sein könnte. Und wenn ich mich jetzt für die Zukunft interessiere, jetzt kommen wir wieder zum Klima, dann muss ich mich eigentlich dafür interessieren, was passiert eigentlich mit dem Wetter in diesen entscheidenden Monaten. Und da spricht der Meteorologe davon, wo die Strömung tendert. Das heißt also, wo wir von den sogenannten winterlichen Wetterlagen auf sommerliche Lagen umsteigen.
Okay, aber jetzt wieder die Konklusion daraus ist, es wird Ihrer Meinung nach nicht wärmer, sondern sogar kälter, oder jetzt?
Es kann kälter werden. Ja.
Nein, nein, aber jetzt Ihrer Meinung nach in diesen Messwerten, weil es hat jetzt, ich möchte jetzt nicht mehr so viel über diese Messmethoden sprechen und so weiter, weil das ist ein bisschen zu
furchtbar, ne?
Ja, eher jetzt die Schlüsse daraus. Also,
ja, der Schluss daraus ist ganz einfach. Ich bin nicht in der Lage, wenn ich irgendeine Theorie habe, das Wetter vorherzusagen, geschweige denn das Klima. Und die Weltmitteltemperatur spielt überhaupt keine Rolle, das ist eine Laborgröße.
Und die gemessene Erwärmung, die ja von vielen, ich hatte hier vor 3 Jahren einen Kollegen von Ihnen sitzen, der also von dieser Erwärmung um die berühmten 0,8 Grad,
ja.
Was ist mit denen? Sind die, jetzt ohne jetzt wieder zu sehr auf die Messerei einzugehen, aber sind
die... rechnerisch falsch.
Aha.
Ich kann, wenn ich 1400 Stationen die Temperatur mittle, von der Temperatur ich schon nicht mal genau weiß, wie genau hat er eigentlich gemessen, sondern... Ich weiß nur, dass die Temperatur liegt, also der sagt mir jetzt 1,5 Grad. Da kann ich nicht sagen, hat er meint er 1,51 oder 1,49. Das weiß der Mann, der das misst, auch nicht und das Gerät weiß es auch nicht.
Okay, aber, das heißt also, Sie glauben, dass keine Erwärmung stattgefunden hat?
Nein, es hat keine Erwärmung stattgefunden. Wir haben zurzeit ein Klimaoptimum, wie man so schön sagt. Das heißt, wir haben die ganze Zeit warme Zeit gehabt. Das kommt aber in der unserer immer mal vor. Wir hatten ein Klimaoptimum, sagte ich ja, als die Raubritter in ihren Burgen saßen, ohne Fensterscheiben. Wir hatten ein Klimaoptimum im Ende des 14. Jahrhunderts und wir hatten sehr eiskalte, kein Klimaoptimum, sehr eiskalte Zeiten im 17. Jahrhundert, Mitte des 17. Jahrhunderts. Der 30-jährige Krieg fand zu einer solchen Eiskaltzeit statt und auch als der große Kurfürst mit seinen Truppen über das zugefrorene Kurische Haff der schwedischen Armee in den Rücken gefahren ist, da hatten wir auch eine sehr kalte Zeit. Das hätte heute nicht gekommen.
Ja, es ist interessant, also diese Warmperiode im Mittelalter allerdings. Andere Klimaforscher wieder haben von dieser nichts gehört. Meine
das
Frau,
ist richtig.
Ja,
der Zweck heiligt die Mittel.
Aber das heißt, ich meine, schon langsam kommt mir vor, dass verschiedene Klimaforscher von verschiedenen Daten ausgehen oder interpretieren sie diese Daten nur anders? Und kommen
sie interpretieren daher, die Daten anders.
Also Daten haben alle dieselben, aber trotzdem sehen manche die Erwärmung im Mittelalter nicht, währenddessen bei anderen die ziemlich klar vorliegt.
Ja, das ist ganz einfach. Ich habe im Mittelalter überhaupt keine Messdaten vorliegen. Ich kann nur auf das vorhandene Klima schließen, indem ich in Büchern von Leuten nach, die also so Tagebuch geführt haben, die sagen, gestern war es sehr warm, er hat auch nicht geschrieben, wie warm es war, hat nämlich gar kein Thermometer gehabt. Oder aber ich kann darauf schließen, dass bestimmte Dinge stattgefunden haben. Die haben also noch im Herbst gefeiert, draußen im Freien, die haben im Winter draußen gesessen. Und ich sage es Ihnen nochmal, die Leute, die in den Häusern da oben auf den zugischen Burgen saßen, die hatten kein Glas. Das wurde erst später eingeführt. Die wären mit ihrem Feuerchen, das sie da angezündet hatten, im Kamin, jämmerlich erfroren, wenn wir eiskalt gehabt hätten.
Naja.
Einfacher Rückschluss. Das sind einfache Rückschlüsse.
Und
die anderen Rückschlüsse aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, dann hatte man schon hier und da mal eine Messung, aber dass es kurische Haft zugefroren war oder dass die Holländer immer Schlittschuh gelaufen sind damals, weil all ihre Flüsschen und kleinen Kanälchen zugefroren waren, das zeigt doch, dass es eigentlich da etwas kälter war. Aber wobei die viel gravierender ist, die Nahrungsmittelfrage. Wenn plötzlich eine Revolution ausbricht, dann bricht die in den meisten Fällen aus, weil die Leute nichts zu essen haben. Und dann ist es ihnen im Grunde genommen egal, ob die Soldaten sie erschießen oder ob sie verhungern. Und wenn Sie sich mal die Revolutionen ansehen, die Französische Revolution, als es da die Bevölkerung aufstand, was immer sie nachher gemacht hat, sei dahingestellt, aber da hatte zunächst mal schlecht zu essen. Und unsere berühmte Revolution 1800, von 18, das Gären 1840 bis 50, dann gab es ja solche kleinen Aufstände auch in Deutschland, da war die Nahrung zu wenig. Und erst, das war eigentlich der letzte große Hunger. Hungerkatastrophe. Erst als der dann Liebig gefunden hat, dass man da etwas tun kann, kann ich die Nahrung nicht mehr so gut als einen Indiz für Temperaturen heranziehen. Es war auch nicht mehr notwendig, ab dann hat man ja eigentlich ziemlich viel angefangen
zu machen. Also Sie sagen jetzt also, das ist in Revolutionen immer Kälteperioden voranging, oder?
Ja, es gehen Kälteperioden und die werden gefolgt von Wärmeperioden. Es kann sehr warm werden, wie es jetzt zum Beispiel in den letzten 4-5 Jahren war. Übrigens, ich wohne hier in 550 Meter Höhe in einem Tal, das ist nämlich die Ille, und also höher als alle Mittelgebirge, die nördlich von uns liegen. Und wir bekommen den Frost schon sehr gut mit. Und wir hatten also im Januar, das war der Februar 2000, hier minus 23 Grad. Da war es also gar nicht so warm. Und der Winter war auch kalt.
Naja, auch hier in Graz. Aber was glauben Sie denn, ist denn der Haupteinfluss, der das Wetter und somit dann in Mittelung rückwirkend das Klima bestimmt? Welcher Haupteinfluss bestimmt denn eigentlich die Temperatur?
Die Sonne.
Zu wie viel Prozent ist die Sonne Ihrer Meinung danach?
Völlig. Die Sonne ist völlig für unser Wetter zuständig.
Das heißt, Ihrer Meinung nach besteht auch kein Treibhauseffekt, der nennenswert zur Temperatur beiträgt?
Nein, es gibt überhaupt keinen Treibhauseffekt.
Aber
es gibt auch auf der Erde kein Treibhaus.
Ja, aber
ich darf mal kurz illustrieren.
Da stellen Sie auch wieder
in Treibhaus wird ja von den Leuten in den Mund genommen.
Ja.
Ich habe also ein schönes Glashaus da stehen und da scheint die Sonne drauf. Es ist ein warmer Tag, keine Wolke am Himmel, nichts. Da scheint die Sonne drauf und jetzt sagt alles, das ist ein wunderbares Treibhaus. Warum ist das Treibhaus so warm? Da wird geantwortet, jawohl, das Treibhaus ist deswegen so warm, weil die Sonne kurzwellig hineinscheint mit kurzwelligen Wellen und das Glas dieses kurzwellige Licht nicht mehr herauslicht. Falsch. Das Treibhaus ist deswegen so warm, weil die Sonne mit ihrer elektromagnetischen Strahlung, die kurzwellig ist, den Boden erhitzt. Der Boden erhitzt die auffliegende Luft, die übrigens aus Sauerstoff und Stickstoff besteht. Ja, die wird erhitzt und dann macht die Luft Folgendes, was er normal immer tut. Die will nach oben weg. Wenn es warm ist, haben die Teilchen mehr Energie und sagen, jetzt gehen wir in die Höhe. Jetzt gehen die auch in die Höhe und dann stoßen sie oben an einen Körper, der heißt Glas. Da kommen sie nicht durch. Und dann erhitzt sich so nach und nach das Treibhaus völlig und über. Der Gärtner weiß das übrigens, der macht dann, wenn die Sonne zu stark scheint, oben ein paar Fenster auf, damit ein bisschen Luft raus kann, damit es nicht so warm wird. Aber jetzt kommt's. In der Nacht, wo eigentlich doch die berühmte Theorie vom Treibhaus um CO2 und vom Glas greifen müsste, kühlt sich der Boden erschreckenderweise ab. Den können Sie messen, legen Sie Thermometer auf den Fußboden, dann kühlt er sich ab. Und mit ihm kühlt sich die draufliegende Luft ab, denn die Luft selbst ist ja nicht in der Lage, irgendwelche elektromagnetische Wellen in Wärme oder Kälte umzusetzen. Die kühlt sich jetzt ab und dann wird das Treibhaus immer kälter und kälter. Und der Herr Gärtner sagt, das Treibhaus hat überhaupt nichts mit Schönes zu tun, ich muss es nachts heizen, um eine bestimmte Temperatur zu halten.
Ja, aber das ist schon interessant, denn es gibt also verbreitet die Meinung, also auch in der Wissenschaft, soweit ich das beurteilen kann als Laie, dass ohne den Treibhauseffekt das Leben auf der Erde in dieser Form nicht wirklich möglich wäre. Sondern
das ist kalter Kaffee. Aha. Zunächst einmal geht die Wissenschaft, die uns jetzt versucht, das CO2 schmackhaft zu machen, um mehr geht es ja gar nicht, die sagt, wir haben ein Strahlungsgleichgewicht. Die einkommende Sonnenstrahlung muss wieder hinausgehen. Da haben Sie schon das erste Mal einige Dinge übersehen. Wir bekommen also eine elektromagnetische Strahlung von der Sonne zugeschickt, und zwar im kurzwelligen Bereich. Und dann beginnt auf der Erde etwas ganz Seltsames. Davon wissen die Wissenschaftler eigentlich relativ wenig, sollen sie aber wissen, wenn sie mit der ATS auf den Tisch kriegen. Es findet eine Photosynthese statt. Und die Photosynthese verwandelt die elektromagnetische Strahlung in chemische Energie, das heißt in Biomasse. Das heißt, die Erde bekommt, muss gar nicht das ganze Wasser dazu gestrahlt bekommt, angeblich zurückschicken, sie bekommt gar nicht so viel. Die Bäume und die Büsche und die ganzen anderen Dinge, die es auf der Erde so schön gibt, die sorgen dafür, dass ein großer Teil der elektromagnetischen Strahlung, die von der Sonne kommt, einfach abkassiert wird. Und zum Zweiten, ja, gibt es das sogenannte Verdunsten des Wassers. Wenn die Sonne auf das Wasser scheint, auf die riesige Meeresoberflächen und so weiter, dann verbraucht diese, wird etwa ein Drittel der ankommenden Strahlung durch Verdunsten des Wassers weggenommen. Das ist dann latente Wärme, die übrigens beim Wetter dann eine Rolle spielt. Latente Wärme ist Wärme, die man nicht sieht, die in der Luft vorhanden ist. Das heißt also, unsere Herren Klimaforscher, was immer es sein mag, gehen von einer völligen falschen Voraussetzung aus. Wir haben kein Strahlungsgleichgewicht zwischen Erde und der Sonne, sondern die Sonne scheint uns, bringt uns eine ganze Menge Strahlung hinunter, die wird weggefressen, einmal da von der Biomasse, einmal vom Wasser, denken Sie an die riesigen Meeresoberflächen, was da los ist, und der Rest erwärmt den Boden. So. Und dann sagt der Boden, wenn die Sonne weg ist, ich habe eigentlich ein bisschen zu viel Wärme, ich strahle die an den Weltraum zurück, das tut er auch. Wir hatten heute eine Höchsttemperatur von 2,4 Grad in Kirchberg und wenn ich jetzt aufs Thermometer gucke, haben wir minus 2,5 Grad. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein mit dem CO2, denn der Erdboden hier in Kirchberg hat sich einfach abgekühlt.
Naja gut, ich meine, es ist schon klar, dass es wird ja nicht behauptet, dass die gesamte Wärme gefangen bleibt, sondern nur ein kleiner Teil und der reicht dem aus, dass es wärmer wird.
Nein, das wäre ja, wenn das CO2 nur die geringste Rolle spielen sollte und verhindern sollte, dass der Boden sich abkühlt. Jetzt müssen wir zurück aufs Wetter. Unser Wetter findet ständig statt und wenn ich irgendwo einen Teilboden hätte, der sich jetzt, weil da CO2 in Mengen da ist, nicht so richtig abkühlt, wie es eigentlich sein sollte, dann ist er etwas wärmer als die Umgebung. Das heißt, da sinkt da steigt die Luft auf und in der Umgebung sinkt sie ab und dann fließt von unten sofort die Luft über diesen warmen Boden und es findet ein Ausgleich statt. Das heißt, der Boden ist überhaupt nicht in der Lage, individuell was zu tun, was wie Erwärmung aussieht. Der Erdboden ist ins Wetter eingebunden, in all die riesigen Luftströmungen, die da sind. Und dort findet Energieumsätze statt. Und der Erdboden sagt, wenn jetzt sagen wir, die Sonne hineinscheint, er wird warm, übrigens der wird warm, und gibt seine Wärme sofort durch Wärmeleitung ins Bodeninnere ab. Und wenn dann im Winter oder wenn die Temperatur, die Sonne untergeht und die Strahlung sich umkehrt, der Boden jetzt also jetzt Strahlung absenden kann, ohne dass er neue bekommt, dann fängt er an, sich abzukühlen, kühlt die oben liegende Luft ab und den darunter liegenden Boden.
Ja, das verstehe ich alles, aber die Behauptung ist ja nur, dass die Abkühlung geringer ausfällt. Aber Sie sagen,
nein,
die Abkühlung.
Das ist falsch. Die Abkühlung kann nie geringer ausfallen, weil die Erde immer dafür sorgt, dass ein Ausgleich zwischen sämtlichen Böden, die sich erwärmt haben, stattfindet. Und auch ein Ausgleich nach oben.
Also über die Bewegung der Luftmassen, sagen Sie, kann es zu diesem glashausähnlichen Effekt, wo das zurück...
Es gibt kein Glashaus. Woher? Ja, warum? Wollen wir doch mal auf die Zeit sprechen.
Ja, warten Sie mal. Das CO2, ich habe noch so viele andere Fragen. Ja? Deshalb möchte ich... Also, Ihrer Meinung nach CO2 ist es sicher nicht. Sie gehen sogar so weit, dass Sie sagen, Treibhauseffekte überhaupt nur zu einem geringen Teil oder gar nicht vielleicht sogar beteiligt an diesen Temperaturen.
Es gibt auch am Boden kein Treibhaus.
Okay, aber was ist jetzt eigentlich mit Mars und den anderen Planeten im Sonnensystem? Das ist ein Paradoxon, das ich immer wieder verfolgt habe, die offenbar auch nach Messungen der NASA wärmer werden, angeblich, muss ich jetzt natürlich sagen, weil ich habe es jetzt selber nicht verifiziert, aber stimmt das Ihrer Meinung nach?
Ich meine, Planeten wie der Mars und so weiter.
Ja genau, es gibt also Global Warming am Mars, es schmelzen dort die Polkappen ab etc., also sie werden geringer, sie werden weniger.
Und ja, weil die Sonne zurzeit eine unheimliche Ausstrahlung hat. Wir haben ein Klimaoptimum, weil die Sonne ihren Kernenergie, ihren Kernreaktor, das ist ein Fusionsreaktor übrigens, auf Höchsttouren hochgefahren hat.
Ja, aber warum merken wir das dann auf der Erde davon keine Auswirkungen?
Wir merken auf der Erde ganz einfach, wir haben es wärmer, es gibt wärmere Wetterlagen und der Mai, wie der Schächer kommt auf den Mai zurück, ist wärmer, ist ein warmer Mai. Der Golfstrom, der ist warm. Sehen Sie mal, wollen wir mal auf eine ganz einfache Sache kommen. Die Sonne mit ihrer Einstrahlung erwärmt den mexikanischen Golf. Das sind sie alle, stimmen mit mir überein, dass das wahr ist. Der hat sogar bis zu 35 Grad, dann gibt es da unten schöne grauenhafte Taifune, die also dann aufräumen, rechts und links. Aus diesem mexikanischen Golf kommt unser sogenannter Golfstrom, deswegen der Name. Der schleicht zunächst mal die amerikanische Ostküste hoch, bis so etwa in die Mitte, kurz unter New York, und dann sagt er sich, das bin ich eigentlich lang genug da an der amerikanischen Küste hochgeschlichen, ich gehe jetzt mal nach Westen, mal gucken, was nach Osten, guck mal, was da ist. Dann geht er nach Osten bis kurz vor die afrikanische Küste, Kanarischen Inseln, und dreht dann wieder auf und geht nach Norden, geht an England vorbei, an Norwegen vorbei, oben in die Arktis hinein. Das ist also ein Phänomen, da können Sie auch noch nicht wissen, Sie noch gar nicht so genau, wo der Antrieb von dieser Wasser herkommt. Er bringt also aus dem Golf warmes Wasser bis nach Nordnorwegen. Deswegen ist auch Norwegen, das genau viel in der Höhe von Mitte Grönland liegt, eisfrei. Und dann versackt der Golfstrom da oben. Und das Wasser kommt als kalter Ostgrönlandstrom wieder hinunter. Es muss ja da oben, kann nicht oben mehr Wasser sein als woanders. Jetzt nehmen wir mal an, die Sonne heizt den Persischen Golf. Das ist ein bisschen falsch. Den mexikanischen Golf nicht mehr auf 35 Grad auf, sondern sie heizt ihn nur noch auf 30 Grad, eventuell 28, 25 Grad auf, weil der Fusionsreaktor eine kleine Pause einlegt. Dann kommt das Golfstromwasser nicht mehr aus einem 35 Grad warmen Wasser nach oben, sondern es kommt aus einem 10, eventuell 10 Grad kälteren Golfstrom nach oben und ist deswegen auch schon viel früher kälter. Das heißt also, diese warme Zeit, die wir jetzt hier haben, das hat mit der Erderwärmung nichts zu tun, die liegt daran, dass zum Beispiel der Golfstrom sehr hoch geht und wenn jetzt kalte Luftmassen aus der Arktis zu uns herunterkommen, kommen sie sehr lange über einen warmen Nordatlantik und kühlen sich nicht so stark ab. Das heißt, wir haben ein warmes Klima, weil die im Winter die uns zustehende Kaltluft, die da oben die Arktis abgibt, über dem warmen Golfstromwasser bei uns relativ warm ankommt. Wenn Sie also sich heute mal nur mal eine Temperatur, die 5 Grad Grenze der Wasseroberflächentemperatur, die 5 Grad, die gehen also hoch bis so ganz hoch über Island, hoch bis Nordnorwegen. Und dann geht es sehr schnell runter ins Eis. Der Golfstrom sorgt also dafür, dass wir warmes Wasser da oben haben, kein Eis vor Grönland haben und wir haben deswegen wärmeres Wetter. Nicht, weil die Erde sich aus Versehen erwärmen sollte. Das tut sie nicht. Die gibt ihre Strahlung in den Weltraum ab. Erst wenn der Sonnenreaktor da oben seine Tätigkeit auf ein Minimum herunterfährt, was er übrigens zyklisch tut, dann, Beispiel Golfstrom, wird der Golfstrom nicht mehr mit 5 Grad warmem Wasser oben in Norwegen durch die Gegend ziehen, sondern die 5 Grad Grenze endet schon in Südnorwegen und Nordnorwegen fängt an zu vereisen. Und dann kommt die Luft, die Kaltluft, die auf der Rückseite der Tiefs zu uns kommt. Es ist eben nun mal ein Naturgesetz, das hängt also mit physikalischen Größen zusammen. Die kommt plötzlich über den kalten Nordatlantik zu uns und kommt da uns nicht an im Winter, sagen wir mal, mit 8 Grad oder 5 Grad oder 3 Grad, sondern mit minus 5 Grad.
Das heißt, Sie sagen, die jetzige, also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, also es wird doch, wir sind doch in einer wärmeren Periode jetzt, aber
richtig, aber der nicht, Grund weil dafür, der Erdboden nicht mehr zurückstrahlen kann in den Weltraum, sondern der ist deswegen wärmer, weil es bestimmte Meeresströmungen im europäischen Bereich gibt, die dafür sorgen, dass wir Europäer keine so kalte Luft aus dem Norden bekommen, sondern eine etwas angewärmte Luft.
Und das ist auch verantwortlich Ihrer Meinung nach für Wirbelsturmaktivität, die, sagen manche, ist auch wieder Statistik
zu. In Amerika unten, ja, die ist dann ein bisschen höher.
Etc. Ja. Okay, und das Ganze aber hat als Ursache alleinig die Sonne oder zu 99,x%.
Die Sonne und immer wieder die Sonne.
Okay, und die Sonne scheint eben auch nicht so konstant zu sein, hat also auch keinen Thermostat dran.
Nein.
Und verändert sich. Es gibt Ingrid Grubauer, ist eine Dame, die beschäftigt sich mit vor allem mit den Gefahren des Mobilfunks, hat mir da ein interessantes Mail geschickt. Haben Sie schon mal von der Kolbatz-Theorie gehört?
Nein, habe ich noch nicht gehört.
Okay, also kann jetzt auch nichts viel dazu sagen, leider. Sie hat mich da nur ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Angeblich soll das eine Theorie sein, die besagt, dass durch die vermehrte Mikrowellenstrahlung, die wir da ausschicken in die Atmosphäre, es zu einer Erwärmung kommt, wobei natürlich die Energien, die da im Spiel sind, wahrscheinlich im Vergleich zu den Energien, die in der Atmosphäre herrschen, zu vernachlässigen sind.
Also die Atmosphäre, Herr Alubaidi, die kann sich überhaupt nicht erwärmen. Unsere Luft besteht zu 99% aus Sauerstoff und Stickstoff. Um die beiden Größen sind zwei atomische Gase, können keine Wärme speichern oder sonst irgendwas tun.
Also sie kann nur im Moment im Meer erwärmt werden und dann kühlt sie wieder ab.
Sie am Boden oder am Meer oder sonst wo die Luft und dann führe ich der auch keine Wärme zu, die sie speichert, sondern die Atome, die Moleküle werden schneller.
Ja.
Wie haben auf der heißen Herdplatte. Wenn Sie auf der heißen Herdplatte einfach einen Wassertropfen drauf werfen, dann sehen Sie auch, wie der Wassertropfen tanzt und dann verdampft das und dann geht das nach oben. Das heißt, die Luft kann sich nur am Boden erwärmen und am Boden abkühlen. Ich habe schon wieder gelogen, sie kann natürlich da oben, wo das berühmte Ozon entsteht, erhitzen. Da liegt es aber an Ozon und nicht an der Luft. Die Luft selbst hat eine Temperatur, die einfach vom Boden bis zur Tropopause abnimmt. 0,8 Grad im Mittel.
Ja. Es gibt dann auch, wir kommen jetzt schon zum Ende der Sendung und ich möchte dann aber Fragen aus dem Chat reinbringen. Ein Thema, das wir in dieser Sendung schon behandelt haben, das mit Geoengineering zusammenhängt, sind Chemtrails. Haben Sie davon eigentlich schon mal gehört? Ich meine, Sie waren ja auch Mitglied des IPCC und dort wurden
ja... Ja, aber sehr kurz. Ich war nur von 1900, das ist glaube ich vorher...
Okay, aber haben Sie vom Begriff... Haben Sie vom Begriff Chemtrails
gehört? Nein, habe ich nicht.
Also Sie haben diese Wettermodifikationen, die angeblich stattfinden sollen, etc., die sind ja noch nie zu Gehör gekommen.
Nein, aber Wettermodifikationen gibt es sehr wohl.
Aha.
Das macht auch die Sonne. Die sorgt dafür, dass sie wärmt, jetzt komme ich wieder zur Erde, dass die Erde stärker oder weniger stark erwärmt wird, der Fußboden auch. Ja,
okay.
Und dann haben wir Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete, die dafür sorgen, dass das Ganze umgerührt wird, wie so ein riesiger Kochlöffel. Das wird ständig umgerührt. Und natürlich hat die Sonne schon ihren Einfluss auf unser Wetter. Und nur die Sonne hat es und sonst nichts.
Aber
die Atmosphäre, die auf der Erde es gibt, kann nicht dafür sorgen, dass die Atmosphäre sich selbst erwärmt. Das kann sie nicht.
Und Wettermodifikationen?
Keine Wärmespeicher. Die sind halt mal so und da geht die Wärme durch.
Und Programme zur Veränderung des Wetters sind Ihnen in keiner Weise bekannt?
Nein, die sind mir nicht bekannt. Und ich verändere auch kein Wetter. Die Energien, Herr Alubaidi, die stattfinden, wenn ein Tiefdruckgebiet durch die Gegend zieht. Die Energien, die dort umgesetzt wird, haben wir Menschen überhaupt nicht zur Verfügung. Und wir haben auch keine Energie zur Verfügung, um den Jetstream, der so in etwa 5 Kilometer und bis 18 Kilometer mit etwa 100, 150 Stundenkilometer durch die Gegend tobt, in Bewegung zu setzen. Das sind wir überhaupt nicht in der Lage.
Okay, aber da gibt es aber eine Technologie, die nennt sich HARP und die soll sehr wohl imstande sein, den Jetstream abzulenken über einen Sekundär.
Ich bin mal gespannt. Wenn sie das schaffen, dann muss ich sagen, dann haben sie aber ganz schön viel Energie in der Hand. Sie
können 6 Gigawatt, glaube ich, wird durch die Atmosphäre dann erzeugt in dieser Resonanz.
Nein, das ist nicht möglich, Herr Alubaidi.
Also Sie glauben nicht, dass es irgendeine Technologie gibt, die die Jetstreams ablenken könnte?
Nein, kann sie nicht.
Also
der Jetstream ist eine so starke energetische Strömung, dass wir nicht die Energie haben, den überhaupt umzulenken. Das hat die Atmosphäre selbst, die hat das. Die hat das in der Hand. Und da kommt es wieder, der Golfstrom und all die Dinger, die spielen da alle eine Rolle, dass der Jetstream mal Nord-Süd läuft oder Ost-West. Aber er ist mit einer unheimlichen Wucht da und in ihm, das ist übrigens eine Energie, die man eine Strömungsenergie nennt, also eine Energie, die potenziell ist, die keinerlei anderen Möglichkeiten hat. Und die Natur wäre ganz übel dran, wenn sie nicht in der Lage wäre, aus dem Jetstream Energie zu entnehmen und in Verwirbelung zu bringen. Verwirbelung heißt, es fangen Tief- und Tiefdruckgebiete an, sich zu bilden. Das ist eine ganz tolle Sache, dass die Natur es überhaupt, dass es der Natur gelingt, daraus die Energie zu nehmen und diese Verwirbelung stattfinden zu lassen. Die sogenannte, die wird also im Allgemeinen mit Vorticity angesprochen, im Englisch wie immer. Und diese Verwirbelung sorgt dafür, dass immer die warme Luft nach Norden geht und die kalte Luft nach Süden und damit ein Ausgleich über die ganze Geschichte stattfindet.
Okay, wir sind ziemlich am Ende der Sendung. Ganz kurz, eine Minute haben wir ungefähr noch. Was glauben Sie, wird die nächste Zeit passieren? Ich meine, es gibt halt so alle möglichen Prognosen von kommender Eiszeit bis wir verglühen alle. Was glauben Sie, ganz kurz wie gesagt, haben wir zu erwarten? Oder wollen Sie sich da einer Prognose völlig entziehen?
Doch, ich entziehe mich keiner Prognose. Die astronomischen Daten, nämlich unsere Erdachse, die ja eine Pendelbewegung in 28.000 Jahren ausführt, und das heißt, unsere Erdachse steht ja schräg, und wenn die sich ein kleines bisschen ihre Neigung ändert, bekommen wir auf die Fläche eine andere Sonnenenergie zugestrahlt. Im Norden eventuell weniger oder mehr, je nachdem, wie die Achse pendelt. Und die Pendelbewegung hat sie jetzt fertig. Alle 30.000 Jahre sprechen wir sowieso von einer Eiszeit. Der Sonnenreaktor soll in den nächsten 10 Jahren, sehen Sie, ich bin ja ganz weit nach vorne, stark abnehmen. Das ist aber immer schon so. Sodass also ernstzunehmende russische Forscher, die die astronomischen Daten und auch die Sonne sich ansehen und sagen, aha, es müsste eigentlich in der nächsten Zeit kälter werden, nicht wärmer.
Das sind keine...
Eine Eiszeit steht vor der Haustür. Die wird zurzeit noch nicht, kommt zurzeit noch nicht zum Wirken, weil der Sonnenreaktor immer noch mit Hochtouren läuft, eventuell aber jetzt langsam zurückschaltet. Ich habe die Sonnendaten nicht, ich habe überhaupt keine Literatur, die ich also ständig da abrufen könnte.
Das ist sehr beunruhigend, denn nach letzten Meldungen hat es jetzt vor kurzem eine Periode gegeben, wo überhaupt null Sonnenflecken zu sehen waren. Das heißt, in der Tat scheint die Aktivität auf der Sonne im Moment, in einem solaren Minimum allerdings, sehr gering zu sein. Aber eine Eiszeit, also das ist so das Letzte, was uns, glaube ich, alle wünschen. Aber okay.
Denken Sie eben an den Golfstrom, Herr Alben.
Ja, also Sie glauben eher...
Golf kein heißes Wasser mehr da Norden bringt, dann wird es oben langsam kälter. Denn der Golfstrom sorgt dafür, dass Norwegen nicht vereist ist.
Okay, das heißt, Ihre Prognose ist so ziemlich gegenteilig zu dem, was der Mainstream sagt. Und ich würde sagen, die Zukunft wird zeigen, wer recht hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese sehr konträre, aber sehr spannende Stellungnahme, die Sie heute abgegeben haben.
Ich bedanke mich, Herr Albeidi, dass ich bei Ihnen in der Sendung mal ein paar Worte sagen konnte.
Ja, danke vielmals und
danke.
Schönen Abend.
Guten Abend.
Ja, das Klimarätsel, ich meine, weiß nicht, ob wir heute jetzt wirklich weitergekommen sind. Eigentlich, je mehr Sendung darüber macht, desto verwirrender wird das Thema, denn jetzt haben wir dann schon ziemlich alle Prognosen am Tisch liegen. Und ich sage mal, abwarten und Tee trinken und wir werden sehen, aber ist halt auch schwierig, weil, ja, vielleicht besteht ja Handlungsbedarf. Wird sicher nicht die letzte Sendung dazu gewesen sein. Ich habe jetzt noch viele Fragen, aber leider die Zeit wieder mal zu kurz. Das nächste Mal hört man Crop FM am Sonntag, dem 1. Februar. Achtung, es ist ein Crop FM Open End. Mein Gast wird sein Ilja Papantonatos. Ich würde mal sagen, ein wahrer Psychonaut unter dem Herrn, ein Buchautor, hat auch in einem Blog und der war auch unlängst einmal verlinkt und es wird um die Weltformel gehen. Was genau etc., das traue ich mich jetzt noch nicht zu sagen, wo das hingeht und so weiter. Das wird jedenfalls eine spannende Sendung, würde ich sagen. Er war schon auch öfter im Chat unterwegs und so weiter. Sehr spannender Mann. Und wir hören ihn das nächste Mal in voller Länge am Sonntag, dem 1. Februar, einem Crop FM Open End ab 11 Uhr eines Sonntagsmatinee sozusagen. Ja, die meisten denken nur in Schwarz-Weiß, aber die Welt ist bunt. Und somit verabschiede ich mich heute. Danke fürs Zuhören und bis zum 1. Februar.